Dieser Podcast wird unterstützt von den Abonnentinnen und Abonnenten des Standard. Vielen Dank. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Lena Schilling ist die grüne Spitzenkandidatin für die bevorstehende EU-Wahl. Nicht nur das, viele halten sie für die große junge Hoffnung der Partei und für die Klimaschutzbewegung. Doch exklusive Recherchen des Standard bringen jetzt weitreichende Anschuldigungen gegen den grünen Shootingstar ans Licht. Zahlreiche Wegbegleiter sagen, sie hätte ein problematisches Verhältnis zur Wahrheit. Schilling spiele Personen gegeneinander aus und sie gefährde mit ihrem Verhalten Existenzen. Wir sprechen heute über die schweren Vorwürfe gegen Lena Schilling und darüber, was diese Enthüllungen bedeuten für Schilling und die Grünen. Fabian Schmidt, du bist leitender Redakteur investigativ beim Standard und Katharina Mittelstädt, du bist unsere leitende Redakteurin Innenpolitik. Ich denke, jedem von uns werden diese vielen Plakate zur EU-Wahl aufgefallen sein, zur bevorstehenden EU-Wahl, die überall in Österreich hängen mittlerweile. Und ich denke, ein Gesicht sticht hier besonders heraus, und zwar das der grünen Kandidatin Lena Schilling. Auf diesen Plakaten wirbt sie für eine Politik mit Herz statt Hetze zum Beispiel. Und ich denke, gerade weil sie so heraussticht, werden sich viele fragen, wer ist denn diese junge Kandidatin überhaupt im Umfeld vieler älterer Männer vor allem? Wer ist Lena Schilling?
Lena Schilling wurde eigentlich als Klimaaktivistin bekannt. Man kennt ihr Gesicht schon länger, vor allem rund um die Verhinderung des Lobautunnels. Sie ist da relativ schnell so ein bisschen zur Ikone der österreichischen Klimabewegung aufgestiegen. Sie war bei Fridays for Future, sie hat Demonstrationen mit organisiert. Und da ist sie sehr vielen Leuten aufgefallen und natürlich auch politischen Parteien. Es ging schon länger das Gerücht um, dass verschiedene Parteien irgendwie sich darum bemühen würden, Lena Schilling für sich zu gewinnen. Und heute ist Lena Schilling 23 Jahre alt und hat eben kürzlich bekannt gegeben, dass sie bei der EU-Wahl für die Grünen als Spitzenkandidatin kandidieren wird.
Du hast gesagt, mehreren Parteien ist Lena Schilling aufgefallen durch ihr Auftreten bei diesen Klimaschutzaktivitäten. Aber was zeichnet sie denn aus, dass sie jetzt als nur 23 Jahre alte junge Frau EU-Spitzenkandidatin für die Grünen wird?
Sehr früh ist aufgefallen, dass Lena Schilling einfach ein rhetorisches Talent hat. Sie konnte sich und ihre Anliegen sehr gut verkaufen. Sie kann gut reden. Sie hat für die Sache ganz offenkundig gebrannt. Das hat man ihr abgenommen. Und ja, sie war einfach auch ein junges Gesicht eines Themas, das einfach sehr wichtig war für viele junge Menschen. Und natürlich haben Parteien dann ein Interesse, so jemanden vielleicht auch für sich zu bekommen.
Kann man sagen, dass Schilling damit auch zu so etwas wie einer jungen Hoffnung für die Grünen geworden ist, nicht nur auf EU-Ebene?
Lena Schilling ist jetzt ganz bestimmt die große grüne Hoffnung, also zumindest für die EU-Wahl. Du hast es schon angesprochen, es gibt diese Plakate, die Kampagne ist ganz klar auf sie zugeschnitten. Es ist überall sie groß plakatiert, ihr Gesicht und dazu eben Slogans wie Herz statt Hetze. Also Lena Schilling ist ganz klar das Zentrum dieser grünen Kampagne und die große Hoffnung, bei der EU-Wahl gut abzuschneiden.
Katharina, nun haben wir es aber schon im Intro gehört. Neue Recherchen von dir und Fabian zeichnen jetzt ein anderes Bild dieser grünen jungen Hoffnung. Wieso denn?
Fabian und ich haben jetzt wirklich über sehr lange Zeit recherchiert und mit sehr, sehr vielen verschiedenen Menschen gesprochen. Und für uns hat sich schlussendlich belegbar das Bild gezeichnet einer jungen Frau, die ein durchaus problematisches Verhältnis zur Wahrheit hat. Sie soll verschiedene Personen gegeneinander ausgespielt haben, über andere Gerüchte gestreut, die sich, wie unsere Recherchen erzeigen, als nicht wahr herausstellen und doch ziemlich viel verbrannte Erde hinterlassen an verschiedenen Orten.
Woher kommen denn diese Vorwürfe? Mit wem habt ihr da gesprochen? Und was ich mich natürlich frage, das ist eine sehr junge Spitzenkandidatin. Besteht da die Möglichkeit, dass auch sowas wie eine Schmutzkübelkampagne von einem ihrer politischen Gegner da durchgezogen wird?
Das war natürlich auch eine Frage, die wir uns gleich ganz zu Beginn gestellt haben. Also wir sind eigentlich in diese Recherche ergebnisoffen rein und wollten auch herausfinden, ob es sich denn womöglich tatsächlich um eine Schmutzkübelkampagne eines politischen Gegners handeln könnte. Wir haben schlussendlich mit so vielen Menschen gesprochen, dass es nahezu ausgeschlossen ist, dass es sich tatsächlich um eine gesteuerte Kampagne handelt. Einfach deshalb, weil viel zu viele verschiedene Menschen aus komplett unterschiedlichen Kontexten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen uns diese Vorwürfe bestätigt haben.
Fabian, was geht denn konkret aus euren Recherchen hervor? Was soll Schilling tatsächlich gemacht haben?
Ja, also um an das anzuschließen, was Katharina gerade ausgeführt hat, es gibt eben eine sehr große Bandbreite von unterschiedlichen Personen, die mit uns gesprochen haben, teilweise auch sehr zögerlich. Und dazu gehören auch Leute, die Schilling schon von ihrer Zeit als Aktivistin kennen. Damals war sie ja Sprecherin des Jugendrats. Die Lobau-Baustelle wurde von dem besetzt. So ist Schilling eigentlich dann wirklich bekannt geworden. Und so ist sie auch zu einem Begriff geworden. Die Leute, die dort dabei waren, erzählen uns, dass sie den Eindruck gehabt haben, dass Schilling schon damals machtpolitisch sehr hart unterwegs war, dass sie eben den Eindruck hatten, Schilling spiele verschiedene Fraktionen, vielleicht die es auch in diesen Organisationen gegeben hat, gegeneinander aus, um ihre eigene Position zu rechtfertigen. Und es haben auch mehrere Personen zu uns gesagt, dass es für sie sehr hinterfragenswert war, wie Schilling da mit teilweise minderjährigen AktivistInnen umgegangen ist, weil das war ja eine Jugendbewegung, da waren auch 14, 15, 16-Jährige dabei, die zu Schilling aufgeschaut haben, und da fühlen sich einige heute rückblickend von ihr nicht gut behandelt. Und das soll alles auch dann dazu geführt haben, dass Schilling eben den Jugendrat verlassen hat. Insgesamt ist es so, dass in der Klimabewegung jetzt einige recht skeptisch auch auf Schilling blicken, was aber, muss man dazu sagen, oft der Fall ist, wenn jemand von einem aktivistischen Bereich in den parteipolitischen wechselt. Schilling hat dann bei den Grünen angedockt in den vergangenen Monaten, schon über den Sommer hinweg und dann auch im Herbst. Und das ist dann eigentlich der nächste Vorfall, in den Schilling involviert war. Da ging es um den einzigen Rücktritt im grünen Parlamentsclub in dieser Legislaturperiode. Da ging es um den Abgeordneten Clemens Stammler. Es erschien ein Bericht im Profil, dass Stammler im Club U4 eine junge Aktivistin belästigt habe und daraufhin handgreiflich wurde gegenüber einem Journalisten, der da dazwischen ging. So soll das auch den Abgeordneten kommuniziert worden sein, als Grund für Stammlers Rücktritt. Also man hat dann nach diesem Abend, das war an einem Donnerstagabend im Oktober, hat man dann die anderen Abgeordneten informiert, es wird zu einem Rücktritt kommen, es wird dieser Bericht erscheinen und es geht darum, dass Stammler eben eine junge Aktivistin belästigt habe beim Verlassen des U4. Und erst nach und nach haben die anderen Abgeordneten dann rekonstruiert, dass es sich bei dieser Aktivistin um Lena Schilling gehandelt hat. Und im Rückblick entsteht da bei einigen im Grünen Club ein durchaus unangenehmes Gefühl, weil einfach der Kontext gefehlt hat, wie das Ganze passiert ist. Zum Beispiel lässt sich relativ gut aus Chats ablesen, dass Stammler und Schilling sich nicht an diesem Abend das erste Mal getroffen haben, sondern dass die ein gutes Verhältnis zueinander gepflegt haben, dass Schilling Stammler auch eingeladen hat, an diesem Abend zu kommen, und dass es eben keine Belästigung in dem Sinne war, dass Stammler jetzt eine Fremde begrapscht hätte, sondern dass er eben diskutiert habe mit Schilling und da jemand dazwischen gegangen sei.
Hinzu kommt, was unsere Recherchen auch ergeben haben, was ja auch an dieser eigentlichen Erzählung, die damals im Grünen Club verbreitet wurde und auch öffentlich verbreitet wurde, zumindest kratzt ist, dass zwar Lena Schilling nachweislich Herrn Stammler eingeladen hat auf diese Party, auch nochmal nachinsistiert hat, dass er doch kommen kann, aber dann dort vor Ort mit Anwesenden gleich von Anfang an begonnen hat, schlecht über ihn zu sprechen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann lautet der Vorwurf, dass Lena Schilling damals ein Bild von Stammler verbreitet hat, das sich im Nachhinein als falsch herausstellt und dass diese Belästigungsvorwürfe auch nicht stimmen.
Also die Frage ist, wie man Belästigung genau definiert. Ja, was nach außen hin für viele übrig blieb, war, dass Stammler quasi einer fremden Person zu nahe gekommen sei, dass da ein Journalist dazwischen gehen musste, um diese Frau aus der Situation zu befreien, unter Anführungszeichen. Und so war es eben nicht, sondern es fand zwischen zwei Personen statt, Stammler und Schilling, die sich eben gut gekannt haben. Noch dazu, Schilling hat Stammler selbst eingeladen, ins U4 zu kommen, in diesen Club an diesem Abend. Und vor allem mit Blick darauf, dass zu diesem Zeitpunkt Schilling schon im Rennen war, rund um die Spitzenkandidatur der Grünen bei der EU, hätten halt viele Abgeordnete schon sehr gerne gewusst, diesen Kontext, dass es Schilling war. Es pflegten auch einige andere im Grünen Club Freundschaften zu Schilling. Man hätte das also ganz anders aufklären und rekonstruieren können. Was man aber noch sagen muss, ist, dass einhellig unter den Abgeordneten die Meinung ist, dass ein Rücktritt von Stammler unvermeidlich war, weil er eben handgreiflich wurde gegenüber diesem Journalisten. Aber es ist aus Sicht von einigen Abgeordneten, mit denen wir gesprochen haben, eben nicht so transparent gehandhabt worden, wie man das gern gehabt hätte.
Welche Konsequenzen hatte das letztlich alles für Stammler, abgesehen von diesem Rücktritt?
Für ihn hatte das ganz massive Konsequenzen. Er war ja zu dem Zeitpunkt eben nicht nur Nationalratsabgeordneter, sondern hatte auch andere Funktionen für die Grünen inne. Er hat mit seinem Rücktritt alles zurückgelegt, den Pausch und Bogen. Und nebenbei ist er Biobauer in Oberösterreich und hat seinen Hof quasi nebenher betrieben. Und dann hat er plötzlich den allergrößten Teil seines Einkommens verloren. Gleichzeitig stand er ja auch in seinem Freundes- und Bekanntenkreis nicht nur mit den tätlichen Angriffen in Kritik, sondern vor allem ja auch als Belästiger, was ein schwerwiegender Vorwurf ist, logischerweise.
Das alles war ja gar nicht so lange her. Das war im Oktober 2023, wie ihr gesagt habt. Hat sich danach dann nochmal so ein Fall ereignet oder ist es dann dabei geblieben?
Also so ein Fall hat sich nachher nicht mehr ereignet, dass es so öffentlichen Wellen geschlagen hat. Das kann man aber sagen, war durchaus knapp, weil es gibt zwei Vorfälle, die mit Journalisten zu tun haben, die auch nahelegen, was Schillings Weggefährten damit meinen, dass sie womöglich immer wieder problematische Verhaltensmuster an den Tag legt. Der erste Fall, da geht es darum, dass Schilling gegenüber einigen Bekannten und Freunden erzählt habe, sie sei von einem Journalisten belästigt worden, und zwar so im beruflichen Rahmen, im Rahmen von Gesprächen und Interviews. Und das drang dann offenbar auch zu dem Unternehmen, wo der Journalist arbeitet, und es gab sogar eine interne Untersuchung. Der betroffene Mann hat dann aber dem Vernehmen nach sofort sein Handy freigegeben, hat gewissermaßen seine Chats mit Schilling hergezeigt, und aus diesen ging hervor, dass er kein Fehlverhalten gesetzt habe. Das heißt, es ist ein ziemlich brisanter Vorwurf eigentlich, den Schilling da kolportiert haben soll, den uns, wie gesagt, mehrere Leute bestätigen und der auch zu einer internen Untersuchung geführt habe. Potenziell war bei diesem Mann dadurch sein Job in Gefahr, aber nicht nur, eben auch seine familiäre Situation. Und es zeigt gewissermaßen die Leichtfertigkeit, mit der Frau Schilling immer wieder Vorwürfe in den Raum stellt, wie es auch eben viele Leute beschrieben haben, die wir sehen. Aber es gibt auch einen zweiten Themenkomplex, da geht es um einen anderen Journalisten. Dem hat Schilling offenbar gegenüber mehreren Personen, nämlich auch aus dem Bereich Politik und aus dem Bereich Medien, Affären angedichtet, einerseits mit anderen grünen Abgeordneten, andererseits hat sie auch selber behauptet, mit dem liiert zu sein. Und auch das kann sehr heikel werden, nämlich dann, wenn man quasi die Integrität eines Journalisten in Gefahr bringt, weil man sagt, dass der quasi der Reihe nach eine Affäre mit der und der und der Grünen hat. Und dieser Journalist sagt selber, er hat Lena Schilling nie getroffen, hat auch eine Klage überlegt, will das aber nicht wegen dem berühmten Streisand-Effekt, also weil das noch viel mehr Aufmerksamkeit auf diese Gerüchte, die offenbar von Schilling verbreitet wurden, lenken würde.
Und du hast es ja gesagt, es geht ja nicht nur um den beruflichen Ruf, der da in Gefahr ist, sondern eben auch um möglicherweise private Konsequenzen, wenn diese Personen liiert sind oder Familien haben. Habt ihr herausgefunden, ob es einen Grund für dieses Verhalten gibt?
Über die Gründe und Motivationen könnten wir nur spekulieren. Fest steht für uns, dass sich ein Bild gefestigt hat, dass es ein gewisses Muster gibt in diesem Verhalten.
Das Erstaunliche bei all diesen Dingen, wo wir selber ja auch sehr skeptisch waren, als diese Dinge das erste Mal an uns herangetragen wurden und wo wir wirklich versucht haben, das so gut es geht zu prüfen, ist einfach, man glaubt es eigentlich nicht, weil es auch irrational teilweise und selbstbeschädigend ist. Deswegen tut man sich auch sehr schwer, das zu erklären.
Was ich mich dabei frage, warum ist nicht vorher schon etwas von diesem Verhalten an die Öffentlichkeit gekommen? Ihr habt gesagt, ihr habt mit sehr vielen Leuten gesprochen, ihr habt Chats gesehen. Hat dieses Verhalten irgendwann einmal in den vergangenen Monaten auch dazu geführt, dass jemand selbst vorgegangen ist, zum Beispiel gegen Schilling?
Ja, es gab einen Fall, der noch gar nicht so lange zurückliegt. Der datiert auf den 12. April. Da hat Lena Schilling eine sogenannte Unterlassung unterschrieben. Sie wurde da vertreten von der Anwältin der Grünen und auch als Adresse auf diesem Vergleich, den sie geschlossen hat, wurde die Grüne Bundespartei angegeben. Die Grünen sagen aus Schutz vor Lena Schilling, dass, falls dieses Dokument öffentlich wird, nicht ihre Privatadresse nach außen dringt. Jedenfalls in diesem Vergleich musste sie sich verpflichten, dass sie über eine ehemals gute Freundin von ihr und deren Ehemann nicht mehr weiter verletzende Gerüchte verbreitet. Ganz konkret geht es in diesem Vergleich, der uns vorliegt, darum, dass Lena Schilling gegenüber Dritten behauptet habe, der Ehemann dieser Freundin habe ihre Freundin tätlich angegriffen und sie dadurch sogar ein Kind verloren.
Also wirklich sehr, sehr schwere Anschuldigungen. Und diese darf jetzt gerichtlich nicht mehr weiter verbreiten.
Genau, also aus diesem Vergleich geht hervor, dass, sollte sie das noch einmal gegenüber anderen behaupten, müsste sie den beiden insgesamt 20.000 Euro zahlen.
Du hast schon etwas gesagt, was mich aufhorchen ließ, und zwar, dass die Grünen involviert waren in diesem Fall. Zumindest insofern, dass sie die Zustelladresse angegeben haben, um angeblich Lena Schillings Privatsphäre zu schützen. Was sagen denn die Grünen zu all diesen schweren Vorwürfen, die gegen Lena Schilling erhoben wurden?
Wir haben die Grünen natürlich mit allen Vorwürfen konfrontiert. Wir haben eine sehr, sehr ausführliche Anfrage an die Grünen selbst und auch an Lena Schillings Pressesprecher gestellt. Allerdings als Antwort nur sehr wenig konkrete Rückmeldung bekommen.
Also bezüglich dieser Äußerungen, die sie künftig unterlassen muss, haben die Grünen gemeint, Schilling wäre da in Sorge gewesen um ihre Freundin und es täte ihr leid und sie habe deshalb die Verantwortung übernommen und gleich diesen Vergleich abgeschlossen. Sonst sprechen die Grünen aber von Gerüchten, die verbreitet werden, von dass all das das Privatleben betreffe, von Lena Schilling oder von Dritten. Das wird auch ein Argument sein, das jetzt immer wieder wiederholt wird, nehme ich an. Wir wissen auch schon von quasi einer internen Information, die an grüne Abgeordnete und Minister ging, dass der Standard recherchiert, dass der Standard angefragt hat. Und da heißt es sinngemäß auch, wir haben gewusst, dass der Wahlkampf dreckig wird. Jetzt hat es begonnen, jetzt wird er es. Man vermutet da eben eine Kampagne von Ex-Freundeskreis, von möglicherweise auch Ex-Liierten. Also man denkt, da haben sich eine Menge von Personen zusammengetan und verschworen, um Schilling zu schädigen. Dazu kann ich nur sagen, dass wir natürlich diese Option im Kopf behalten haben, aber deshalb eben extra viel Arbeit auch in die Recherche gesteckt haben, um das eben trennen zu können.
Ihr habt vorhin ja auch schon gesagt, ihr habt mit sehr vielen Personen gesprochen. Ihr habt euch das alles auch schriftlich geben lassen, um euch da abzusichern. Und der Standard ist ja nicht im Geschäft, politische Kampagnen zu machen, sondern zu berichten. Weshalb denkt ihr, ist es wichtig, diese Geschichte zu erzählen, selbst wenn sie auch den privaten Bereich einer Spitzenkandidatin berühren könnte?
Also prinzipiell sei gesagt, dass Lena Schilling Spitzenkandidatin der Grünen bei der Europawahl ist. Wenn wir jetzt von den Daten und von den Wählerstimmen vom letzten Mal ausgehen, dann heißt es, auch wenn man auf die derzeitigen Umfragen blickt, dass mehr als 500.000 Österreicherinnen und Österreicher derzeit planen, Schilling ihre Stimme zu geben. Und dass Schilling deren Vertretung in Straßburg und Brüssel sein wird und dort als wahrscheinliche Fraktionsführerin, nachdem sie ja Spitzenkandidatin ist, der österreichischen Grünen auch in eine Machtposition gelangt und dort die Wählerinnen und Wähler vertritt. Das heißt, das ist viel Verantwortung und da kann man dann natürlich auch Dinge aufbringen, die jetzt zum Beispiel das Verhalten von Personen, wenn es problematisch ist, betreffen. Da ist man auf jeden Fall eine öffentliche Person, für die weniger strikte Regeln in der Berichterstattung gelten, als für Personen, die eben nicht im öffentlichen Interesse stehen und sich auch nicht als Spitzenkandidatin in die Arena begeben. Was uns, glaube ich, zu der Recherche bewogen oder dann auch angetrieben hat, ist, dass man diese Geschichten hört, die vielleicht für sich nicht diese große Relevanz haben, dass man da groß darüber berichten würde. Aber wenn man all diese Dinge aneinanderreiht und all diese Gespräche, die wir geführt haben, summiert, dann erkennt man doch, da gibt es ein schwieriges Verhalten, da gibt es jemanden, der womöglich, so sagen es halt zumindest einige Weggefährtinnen, so sagen es auch Grüne, nicht geeignet ist, um eine so verantwortungsvolle Position einzunehmen momentan.
Und es ist auch einfach unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, dass wenn wir Informationen bekommen, dass sich eine Spitzenpolitikerin oder ein Spitzenpolitiker so verhält, dass seine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt werden kann, dass wir das einerseits zuerst recherchieren und dann andererseits auch darüber aufklären.
Und man muss sagen, wenn mitten im Wahlkampf ein Spitzenkandidat eine solche Unterlassungserklärung unterzeichnet, dann ist das eine Geschichte, völlig unabhängig davon, wer es dann ist.
Katharina, was denkst du denn, ist da schiefgelaufen auf diesem steilen Weg nach oben von Lena Schilling? Warum hat bei den Grünen niemand vorher schon die Handbremse gezogen?
Man muss sich zurückerinnern, bei den Grünen gab es ja ein relativ langes Hin und Her, was die Spitzenkandidatur für die EU-Wahl betrifft. Es wurden da alle möglichen Namen zwischendurch kolportiert. Die Ministerin Leonore Gewessler war da irgendwie mal im Spiel, die genannt wurde, oder auch Justizministerin Alma Sadic. Und es war dann ein relativ langes Hin und Her, wer es denn dann tatsächlich macht. Und die Grünen waren da ja eine Zeit lang dann auch schon recht dringend auf der Suche nach jemandem, zumindest hat es nach außen so gewirkt, der für sie antritt. Und da war natürlich Lena Schilling im ersten Moment schon die perfekte Kandidatin. In diesem Umfeld, wo sonst ausschließlich Männer angetreten sind, war irgendwie die junge Klimaaktivistin natürlich irgendwie eine ganz andere Ansage, ein ganz anderer frischer Wind. Und so, und das sagen es uns eben auch Menschen aus der Partei, ist offenbar verabsäumt worden, dass man ihren Hintergrund checkt und schaut, ob da alles passt.
Und einige haben auch das Gefühl, dass durch diesen schnellen Aufstieg Lena Schilling verheizt wird, unter Anführungszeichen, so hat das jemand formuliert, und dass da jemand, der wirklich ein großes politisches Talent ist, charismatisch, rhetorisch gut, glaubhaft in der Sache, in der Klimaschutzbewegung, dass da jemand einfach sehr schnell in eine Position gebracht wird. Also es gibt Leute, die sagen, in dem Alter ist man vielleicht einmal parlamentarischer Mitarbeiter, lernt das Geschäft kennen, von der Pike knüpft Kontakte, und hier ist es halt wirklich raketenhaft nach oben gegangen, sehr schnell.
Ja, und wie dieser Fall weitergeht, das werdet ihr und das werden wir auf der Standard.at natürlich weiter berichten. Ich sage vielen Dank, Fabian Schmidt und Katharina Mittelstädt, für eure Recherchen.
Vielen Dank für die Einladung, Scholt, gerne.
Danke.
Das war's auch schon mit dieser Sonderfolge von Thema des Tages. Wir haben heute auch noch eine andere aktuelle Folge für Sie herausgebracht. Da geht es um die immer weiter eskalierenden Proteste gegen Israel, auch in Österreich, nicht verpassen. Die ist gerade erst erschienen bei Thema des Tages. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Erzählen Sie Ihren Bekannten und Freunden von uns und geben Sie uns gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. An dieser Folge mitgearbeitet hat auch Tobias Holub. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.